Ja, guten Morgen zusammen. Also einiges ist ja anders als sonst heute, nicht wahr? So komisches Licht hier hinten, ja, so wenig Leute da. Also das ist noch alles hier von gestern Abend. Gestern Abend hatten wir hier Kultur im Bahnhof, da war jetzt wirklich jeder Platz besetzt. Und wir hatten die Herzdamen da, das war super. Und wir hatten CAW da, also Christians at Work. Und die haben hier gemeinsam ein echtes Feuerwerk abgebrannt an Musik und guter Stimmung und guter Botschaft. Und das war ein wunderschöner Abend. Das zumal zu dieser Art von Beleuchtung, die wird jetzt nicht dauerhaft hier sein. Ja, das Zweite ist, wie der Ian ja schon gesagt hat, werden wir uns ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass ab und zu das ein bisschen weniger voll hier ist, weil jetzt Gottesdienste auch in Bottrop beginnen werden. Und zwar an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat. Heute sind die ganzen Bottropper mit nach Oberhausen gegangen, weil die Oberhausener haben eine neue Location, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Die sind in einem neuen Raum vom CVLM in Oberhausen und feiern da heute sozusagen ihren ersten Gottesdienst. Und da haben die Bottropper gesagt, da gehen wir einfach alle mal mit hin. Und ansonsten wird in Bottrop wird dann ab dem 17. Februar werden die Gottesdienste da beginnen. Und die Regner haben heute auch Gottesdienst. Also es ist schön, dass das Wort Gottes nur hier verkündet wird, sondern an anderen Stellen eben auch. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir zueinander finden heute, ja? Seid ihr dabei? Seid ihr bereit? Ich würde gerne mal wissen, wieso ihr hier seid. Komisch, wieso? Ist doch Sonntag. Komme ich doch immer hin. Was will er von mir? Warum seid ihr da? Was erwartet ihr? Also manchmal ist es ja gut, sich Fragen zu stellen, nicht wahr? Und manchmal ist es auch gut, so in die Bibel zu gucken und zu gucken, was für Fragen werden denn da gestellt. Und da will ich mich heute mal ein bisschen mit beschäftigen, weil ich selber auch an mir festgestellt habe, dass ich manchmal mein Leben lebe und viele Selbstverständlichkeiten nicht mehr hinterfrage. Kennt ihr sicherlich auch. Also es läuft, ja, so und dann sich mal zu fragen, wofür und warum und wozu und wieso läuft das so? Und das sind dann manchmal sehr grundsätzliche Fragen, die unser Leben ausmachen. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, dass auch Jesus ganz komische Fragen gestellt hat. Und er hat die Fragen deswegen gestellt, damit die Menschen anfangen nachzudenken. Und ich glaube, das ist immer noch so. Also so Fragen wie, welche Bedeutung habe ich? Wo mache ich selber einen Unterschied in meiner Umgebung? Denke ich da überhaupt drüber nach? Welche Dinge tue ich? Welche Dinge tue ich nicht? Was sind so die Motive für meine Entscheidungen? Wie sehe ich mich selbst? Also sehr grundsätzliche Fragen, die wir uns jetzt nicht jeden Tag stellen, weil das Leben einfach gelebt wird. Aber es ist gut, mal innezuhalten und sich die Fragen stellen zu lassen. Und es ist gut, sich diesen Fragen immer wieder neu zu stellen. Und mein Thema ist sozusagen, dass Fragen dazu führen, dass man wächst, geistlich, charakterlich wächst. Also es geht mir jetzt nicht um Gemeindewachstum, jetzt geht es mir ums persönliche Wachstum. Und wenn dann auch noch Gott an uns Fragen stellen darf und wir bereit sind, seine Fragen irgendwie darauf zu reagieren, dann kommt es auch zu einem geistlichen Wachstum, zu einem Wachstum in der Beziehung zu Gott, also in unserer Beziehung zu Gott. Und ich denke, dass Gott sich dann heute auch durch sein Wort wieder einmischen will in unsere Gedanken. Das ist ja immer so, was Predigt ist, da kommt so ein Wort Gottes und da muss man sich damit auseinandersetzen und dann stellt man sich vielleicht Fragen oder man stellt sie sich nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Gott es beabsichtigt, sich in unser Denken einzumischen. Ich habe mir so überlegt, was war denn die erste Frage in der Bibel? Die erste Frage war, Adam, wo bist du? Wo bist du? Dann habe ich so gedacht, Gott wusste doch, wo Adam ist. Warum fragt er den denn? Der hat den Adam gefragt, weil er Adam sich das selber nicht gefragt hat. Er hat sozusagen durch diese Frage den Adam auf die Spur gebracht, dass er sich abgewendet hat von Gott, dass er nicht mehr bei Gott ist. Und das ganze Herz, was von Gott dahinter steht, war dieses Herz, wieder ihn zurückzuholen in die Gemeinschaft mit sich. Und wenn wir Jesus uns anschauen im Neuen Testament, dann stellen wir auch fest, der stellt manchmal Fragen, du, da fasst du dir an den Kopf. Da sitzt ein Blinder und da ist völlig offensichtlich, was der braucht. Und der fragt ihn, was soll ich dir tun? Wieso macht Jesus sowas? Oder an einer Stelle fragt er seine Jünger, wollt ihr mich auch verlassen? Ja, sind ganz viele weggegangen, weil er also eine sehr steile These dahingestellt hat, sagt, wer mich nicht isst und wer nicht von meinem Blut trinkt, der kann nicht Gemeinschaft mit mir haben. Und Leute dachten, jetzt ist er völlig ausgerastet. Und dann fragt er seine Jünger, wollt ihr denn mich auch verlassen? Und ich stelle fest, dass Jesus immer noch heute durch sein Wort, aber auch durch seinen Heiligen Geist immer wieder Fragen stellt. Aber diese Fragen sind immer irgendwie sinnvoll. Also die sind bedeutungsvoll, die bringen uns wirklich vorwärts. Und wenn wir diese Fragen an uns heranlassen, dann können wir wirklich geistlich wachsen. Und dazu möchte ich euch und uns alle und mich selbst auch immer wieder einladen lassen, Fragen zu stellen und sich Fragen stellen zu lassen. Ich kann mich entsinnen, als ich das erste Mal mehr oder weniger die persönliche Frage von Gott gestellt bekommen habe, glaubst du mir, willst du mir vertrauen? Da war ich ja noch relativ jung und dann war die Überlegung, ja, wie ist denn das, Gott zu folgen, wie ist denn das, Jesus zu folgen? Und ich habe so festgestellt, er bietet mir etwas an, dass ich frei werde von meiner Schuld, aber das kostet mich meine Selbstbestimmung. Und das war schon irgendwie ein Ring. Wie wichtig ist mir, dass ich selber der Chef in meinem Leben bin oder dass ich Gott den Chef in meinem Leben sein lasse, aber dafür in diese Gnade hineinkomme, in diese Vergebung hineinkomme, in diese Transformation des Herzens hineinkomme, in diese Segnung, in diese Versprechung von Gott. Es gibt einen Preis zu bezahlen und das ist der, dass man sagt, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich will dir erlauben, zu bestimmen. Das tut man natürlich nur, wenn man jemandem vertraut, dass er es gut mit einem meint. Ich würde ja niemals jemandem ein Bestimmungsrecht über mich geben, wenn ich dem nicht glauben würde, dass er es gut mit mir meint. So dumm kann man ja gar nicht sein. Aber wenn Gott sich gezeigt hat und hat seine Liebe ausgedrückt durch das, was Jesus auch getan hat am Kreuz, dann kann man anfangen, darauf zu vertrauen. Manchmal schleicht man sich da so rein und manchmal gibt es einfach einen Moment, wo man sagt, ja, ich will das jetzt, ich will das jetzt. Und bei mir war das so. Aber ich habe festgestellt, wenn ich da auch schon viele Jahre mit unterwegs bin, diese Frage, darf ich immer noch dein Herr sein? Willst du mir immer noch nachfolgen? Die stellt sich eigentlich täglich. Die stellt sich täglich, auch wenn ich sie mir nicht immer bewusst stelle. Aber eigentlich ist diese Frage da. Gott fragt sich immer, Jens, wo bist du? Oder du kannst deinen Namen selber auch einsetzen. Ja, ich möchte euch mal kurz in eine Geschichte mit hineinnehmen, in der ich mich auch selbst oft wiederfinde. Und zwar ist das eine Geschichte, wo Jesus den Petrus fragt, eine Frage stellt. Und Petrus sagt, wieso fragst du mich das immer wieder dasselbe? Ich gebe dir doch schon eine Antwort. Was ist los? Und da gucken wir mal rein. Da heißt es in Johannes 21, Vers 15 bis 17 und 19, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit dazwischen war, aber wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal, wieder weiß ich nicht, wie viel Zeit dazwischen war. Hier steht es dicht an dicht. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Das war ja nicht das erste Mal, dass Jesus zum Petrus gesagt hat, folge mir nach. Das ist ja schon nach der Auferstehung dieser Text. Die Frage, folge mir nach oder diesen Aufruf, folge mir nach, den hat er ja schon am See erlebt, 3 Jahre vorher. Und schon da hat Petrus sich entschieden zu sagen, ja, das ist einer, dem folge ich nach. Aber dann kommt es da zu den 3 Jahren, wo er ganz viel erlebt mit Jesus und im Grunde auch ein bisschen privilegiert war unter den Jüngern. Und dann kommt dieser Einschnitt der Passion und der Kreuzigung. Und es kommt zu dieser Situation, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet und sagt, den kenne ich gar nicht. Also das Gegenteil von Liebe. Zu sagen, ich kenne jemanden nicht, ist sozusagen das krasse Gegenteil von Liebe. Und jetzt fragt Jesus ihn genau dreimal. Und ich weiß, warum der Petrus traurig wurde. Weil er sich nämlich erinnert hat an die dreimal, wo er gesagt hat, ich kenne den nicht. Und trotzdem tief in seinem Herzen, diese Frage von Jesus führt ihn zu dem Existenziellen. Und schlussendlich sagt er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich habe mich gefragt, war das wirklich nötig, dass Jesus diese Frage dreimal gestellt hatte? Scheinbar war es nötig. Scheinbar war es nötig. Und ich weiß nicht, wie oft er uns diese Frage stellt. Hast du mich lieb? Bis wir uns selbst auch sicher sind in der Antwort. Und in großer Ehrlichkeit Gott eine Antwort geben. Und nicht mal eben so in so einem religiösen daherkommen und sagen, ja klar, Jesus, mein Freund, habe ich lieb, alles klar. Aber man merkt nichts davon. Oder ich bin mir ja eigentlich gar nicht so sicher. Oder ich zweifle da vielleicht sogar dran. Ich glaube, diese Frage von Jesus, die anfing mit der Frage, Adam, wo bist du? Und mündet so ein bisschen in der Frage, hast du mich lieb? Diese Frage steht im Raum. Und der müssen wir uns stellen. Der dürfen wir uns stellen. Ganz tief und ganz ehrlich. Und manchmal ist es ja so, dass wir da, wenn wir ganz ehrlich werden, ganz ehrlich sagen, ich habe da so meine Zweifel. Und das Schöne ist, dass die Bibel uns auch darüber nicht im Unklaren lässt, wie man damit umgehen kann. Da gibt es diesen Vater von dem besessenen Jungen, der Jesus darum bittet, ihm zu helfen. Und der sagt dann am Ende, ja, ich glaube irgendwie, aber hilf meinem Unglauben. Sei du auch in meinem Zweifel da und hilf mir, dass ich da rauskomme. Es gibt diesen Bereich in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind, Jesus mehr zu vertrauen. Selbst wenn wir prinzipiell diese Antwort gegeben haben, ja, da ist ein Grundvertrauen da. Ja, ich folge dir nach, ich will dir nachfolgen. Ja, das ist so. Aber in Einzelfragestellungen, in einzelnen Situationen des Lebens, da kommt das wieder neu hoch. Da muss das wieder neu und aktuell beantwortet werden. Und da ist das nicht selbstverständlich, dass man dann immer sofort, jawohl, so sehe ich das. Ich folge Jesus, ich vertraue ihm uneingeschränkt. Das ist nicht immer so. Seien wir ganz ehrlich, das ist nicht immer so. Wenn da eine Herausforderung ist, wo man sagt, wow, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ob ich das jemals hinkriege. Ich kenne mich auch ein Stück weit, aber mit diesem Problem, das ist ja wie ein Berg. Und Jesus fragt dich, glaubst du mir? Liebst du mich? Vertraust du mir? Die Fragen von Jesus, die gehen immer in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich in die Richtung Vertrauen. Vertrauen in seine Liebe, in seine Möglichkeiten, Vertrauen in seine Macht, in sein Wesen. Und das ist heute noch so wie damals, als er den Jüngern Fragen gestellt hat. Und die Bibel, das wissen wir, ist ja voll von Zusagen von Gott und von Verheißungen. Aber wir kommen da nicht dran an diese Verheißung, an diese Zusprüche, wenn wir nicht in dieser Fragestellung, in unserer Beziehung zu Jesus irgendwie Klarheit haben. Deswegen möchte ich uns so auf dieses Grundsätzliche zurückbringen. Alles andere ist erstmal nett, aber eigentlich geht es erstmal darum, wie ist meine persönliche Stellung zu Jesus? Ich habe einfach mal ein paar Verheißungen aufgelistet und stelle uns die Frage oder stelle hier stellvertretend für Jesus die Frage, glaubst du mir? Glaubst du mir? Da heißt es in der Bibel, du bist wunderbar gemacht. Punkt. Glaubst du mir? So wie du bist wunderbar gemacht. Ja, nicht alle glauben hier. Ich sehe zweifelnde Gesichter. Es ist aber nicht schlimm, wenn wir ehrlich sind mit diesem Zweifel an uns selber, mit diesem Zweifel an dem Denken Gottes über uns. Das ist nicht schlimm, wenn wir diesen Zweifel haben. Aber Gott will es nicht dabei belassen, sondern der möchte uns in einen Frieden mit uns selbst hineinführen, wo wir sagen können, ja, ich glaube dir das, Herr. Du hattest einen guten Gedanke, dass ich geboren worden bin. Du hattest einen guten Gedanken mit mir. Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Glaubst du ihm das? Ich liste einfach mal so ein paar Sachen auf und dann lass uns das mal, diese Fragen einfach mal an unser Herz dran. Am Kreuz sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Glaubst du ihm, dass er wirklich alle deine Sünden vergeben hat? Vergangene, gegenwärtige, zukünftige? Ich persönlich finde das manchmal unglaublich. Also wirklich ein starkes Stück. Dass Gott sich entschieden hat, mit einer einzigen Handlung, nämlich dass er sein eigenes Leben, das Leben seines Sohnes hingegeben hat, eine Gerechtigkeit hervorgebracht hat, dass wir nicht mehr unter diesen Sünden leiden müssen, dass wir nicht mehr diese Strafe auf uns nehmen müssen, sondern dass er sie getragen hat für uns. Glaube ich das? Wenn wir das Abendmahl feiern, glauben wir genau das? Dass wir das feiern, was Jesus für uns getan hat? Dann sagt Gott, wenn ich dein Herr bin, dann bin ich auch der Chef in deinem Leben, dann wohne ich in dir. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Glauben wir das? Glauben wir, dass das einen Unterschied macht, ob wir unser Leben leben oder ob Jesus in uns wohnt? Gott sagt, ich habe den Schuldbrief zerrissen. Ich verdamme dich nicht. Ich verdamme dich nicht. Was für ein Gottesbild hast du? Glaubst du, dass Gott dich nicht anklagt, dass Gott dich nicht mehr verdammt, weil er die ganze Fragestellung von Verdammnis und Anklage am Kreuz geklärt hat? Weil Jesus da wirklich die ganze Sache auf sich genommen hat. Und dann sagt er zu dir, ich bewirke beides in dir. Ich bewirke in dir das Wollen und das Vollbringen. Ich habe immer ein großes Problem zu glauben, dass Gott in mir das Wollen bewirkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man schon erlebt hat, dass Gott einem bei was geholfen hat und man hat was geschafft. Also das Vollbringen, das kann man vielleicht glauben, aber dass er in uns den Willen verändert. Weil Gott gibt uns doch einen freien Willen, hören wir immer. Ja? Der stellt uns doch vor eine Entscheidung. Und auch diese ganze Geschichte mit Fragestellen hat ja was damit zu tun, dass wir uns irgendwie positionieren müssen. Wie ist denn das mit, er bewirkt das Wollen in uns? Das ist total interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie der Wille in einem Menschen geschieht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will nur sagen, Gott ist kein Manipulator, Gott ist keiner, der uns wie so eine Puppe an den Fäden hängen hat und unseren Willen irgendwie in Unfreiheit uns aufdrängt. So ist Gott nicht, sondern Gott sagt, das, was ich dir gebe an Schaffen von neuem Willen und Schaffen von neuem Vollbringen, wie ich das bewirke, hat ganz viel damit zu tun, dass ich mit dir gemeinsam unterwegs bin. Aus der Beziehung heraus. Ja, aus der Beziehung. Und je mehr ich Antworten auf die Frage kriege, liebst du mich? Und du von Herzen sagen, ja, tue ich. Und je mehr du dich selber hingibst, desto mehr wird dein Wollen verändert, weil dein Denken wird verändert, deine Gefühle werden verändert. All diese Dinge verändern sich und eben auch das, was man will, verändert sich. Der eine oder andere kennt das vielleicht, dass solche Punkte auch sehr plötzlich passiert sind, dass man das, was man früher gut fand, plötzlich gar nicht mehr gut findet. Und da ist Gott an der Arbeit. Aber die Frage bleibt, glaubst du mir? Glaubst du mir, dass ich beides in dir bewirke, das Wollen und das Vollbringen? Dann sagt Gott über denjenigen, der ihm Vertrauen schenkt, du bist mehr als ein Überwinder. Du bist mehr als ein Überwinder. Du bist einer, der kann, in diesem Text von dem Lied, was kann uns jemals hindern, genau. Das ist nicht so, dass wir irgendwie uns aufblasen und übertriebene Selbstbewusstsein haben, sondern wir aus unserem Vertrauen zu Gott heraus glauben wir, dass er uns Kraft und Stärke gibt, Dinge zu schaffen, die wir als Mensch alleine nicht schaffen. Insbesondere, wenn es um eigene Problematiken geht. Da sagt Gott uns zu, ich mache dich zu mehr als zu Überwindern. Überwinder über Widrigkeiten, über Feindseligkeiten, Überwinder über eigene Schuld, Überwinder von, weiß ich nicht, alles Mögliche macht Gott uns zu Überwindern. Alles das, was nicht selbstverständlich von uns zu bewerkstelligen ist, sondern überwunden werden muss. Und dann sagt Gott, ich will Segen auf dich ausgießen im Überfluss. Also, da heißt es ja, ich glaube im Psalm 23, er macht uns den Becher voll bis zum Rand und sogar mehr. Ja, also der Segen, den Gott uns geben will, der ist so viel mehr als den, dass wir ihn selber irgendwie für uns verbrauchen können. Dann funktioniert das sowieso nicht, sondern der Segen fließt nur dann, wenn wir den Segen auch in unsere Umgebung weitergeben. Deswegen unser Gemeindemotto, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und selbst wenn wir es als einen Verlust erleben, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr so viele hier sitzen, aber wir sind ein Segen, um auch in den anderen Städten segnen zu können und die Leute freizusetzen. Ich möchte euch echt einladen, am nächsten Sonntag hier dabei zu sein, weil wir wollen das ganz bewusst machen. Wir wollen das nicht dem Zufall überlassen, ach ja, da haben sich ein paar überlegt, die machen was in Oberhausen oder in Bottrop oder was weiß ich. Nein, wir wollen, dass da das Reich Gottes kommt. Wir wollen, dass in den Städten der Wille Gottes geschieht. Könnt mal so machen. Das hilft. Also, auch du persönlich, dir gibt Gott einen Segen. Und der ist nicht nur da, dass du dich wohlfühlst und du in seinem Frieden bist, sondern er ist dafür da, dass du ein Segen für andere wirst. Dass du selber in dieser ein Kanal seines Segens wirst für andere Menschen. So, dann sagt Gott zum Beispiel auch noch, ich könnte die Liste, wäre ewig, aber zum Beispiel sagt Gott, du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Also du bist ein Botschafter des Reiches Gottes. So, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, was ein Botschafter für eine Aufgabe hat. Der Botschafter sitzt ja normalerweise nicht in dem Land, das er vertritt, sondern in einem Ausland. Ja? Und so sind auch wir in einem Ausland. Wir sind hier auf der Erde, aber unsere Heimat, unser Staatsgebiet, das ist im Himmel. Und wir sind Botschafter für das Reich Gottes. Wir sind Botschafter in einem fremden Land sozusagen. Und dieses Botschafter-Dasein hat unglaublich viel mit Autorität zu tun. Ein Botschafter kann wirklich hineinwirken in dieses fremde Land und kann die Meinung seines Volkes beziehungsweise seiner Volksvertreter vertreten als Botschafter. Und genauso ist das für uns. Jeder Christ ist ein Botschafter im Sinne von, du vertrittst Reich Gottes hier auf dieser Welt. Hast dich vielleicht noch nie so gesehen? Botschafter sein ist ein bisschen hoch aufgehängt, aber es ist geistlich Fakt. Gott sieht dich als einen Botschafter an. Glaubst du ihm das? Was ist das, wenn wir auf all diese Fragen ein Ja geben können und sagen können, ja, ich glaube dir das, ich vertraue dir das. Erstens wird sich unser Gottesbild reinigen, korrigieren. Zweitens wird sich unser Selbstbild reinigen und korrigieren. Wir werden in diese Welt hineinblicken mit anderen Augen. Wir werden Menschen mit anderen Augen sehen. Das sind die Dinge, die passieren, wenn wir unser Vertrauen auf Gott richten und er anfängt, in uns Veränderungen hervorzubringen. Jede Verheißung in der Bibel beinhaltet irgendwie auch die Vertrauensfrage. Diese da. Die Vertrauensfrage. Glaubst du mir? Vertraust du mir? Und dann drückt sich ja dieses Vertrauen irgendwie auch aus. Es ist blatt kein theoretisches Denken, so ja, im Prinzip vertraue ich dir, aber. Sondern dann wird das Leben auch ein anderes. Und es heißt, über die Zusprüche in der Bibel, in Jesus Christus, sind die alle ja. Die sind alle, so ist es. Die sind alle, genau so meine ich das. Und von uns soll ein Amen kommen. Ja, von uns soll ein Amen kommen. Wir sollen dazu einschlagen. Sozusagen, Gott streckt uns seine Verheißungshand aus und wir sollen einschlagen. Das ist das, worum es geht. Das ist genau die Beantwortung der Frage, glaubst du mir? So, jetzt möchte ich zu einem Text kommen, an dem Gott uns verschiedene Dinge zeigen will. Und dann hat das auch ein bisschen was mit Gemeinde zu tun. Und da lesen wir mal. Ihr werdet gleich merken, warum ich die so lange auf dieser Grundlage des Vertrauens und der Fragestellung rumgeritten bin. Da heißt es in 1. Petrus 2 von Vers 2 bis 5 und Vers 9 bis 10, seid einzeln wie neugeborene Kinder begierig nach der geistigen, unverfälschlichen Milch, damit ihr durch sie wächst zur Errettung oder auch zum Heil, kann man sagen, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Und jetzt ihr, und da habe ich mal in Klammern gemeinsam gesagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die guten Fähigkeiten, die Tugenden Gottes, die Vollkommenheit Gottes, dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hier stellen sich auch sofort wieder Fragen. Wir, auserwähltes Geschlecht, wir, königliches Priestertum, wir, heilige Nation. Hey, komm, halt mal den Ball flach. Ja? Also auch da ist wieder die Frage des Vertrauens in Gottes Wort jetzt da. Und alle diese Zusprüche, die sich in diesem Text wiederfinden, sind eigentlich auch Anfragen an unser Vertrauen. Ja, auch wenn da jetzt explizit oder ausdrücklich keine Fragen drinstehen, stellen sich uns doch Fragen. Wisst ihr, was ich meine? Der Text fragt uns, obwohl keine Fragen drinstehen. Ja, weil wir damit auseinandergesetzt sind, ob wir dem Glauben schenken oder ob wir dem nicht Glauben schenken. Also stellen sich Fragen. Bei manchen Sachen sagen wir ja, glaube ich. Bei manchen Sachen kommen wir dazu, dass wir sagen, glaube ich noch nicht so richtig. Aber genau das ist damit gemeint, wenn wir hier lesen, wachset hin zur Rettung. Jetzt kann vielleicht der eine oder andere Bibelkenner sagen, Moment, mit der Rettung, das ist doch geklärt, das ist am Kreuz vollbracht. 100% Rettung ist da, wir müssen da nur drin leben, fertig. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Aber der andere Teil der Wahrheit ist, dass wir unvollkommene Menschen sind, die auf einem Weg sind der Transformation. Also ich glaube, dass es, ja, ich will jetzt kein Drei-Stufen-Modell aufmachen, aber ich glaube, dass es tatsächlich mehrere Schritte gibt, in seinem Heil zu wachsen. Das eine ist der Glaube an die endgültige Tat, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Der zweite Schritt ist, in diesem Glauben zu leben. Und der dritte Schritt ist tatsächlich im Himmel bei Jesus das hundertprozentig erreicht zu haben. So über die Zeit gesehen gibt es verschiedene Haltungen dazu. So, und in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, wächst hin zur Rettung, bedeutet das, dass wir in unserem Vertrauen zunehmen. Ja? Und dazu muss es nötig sein, dass wir bestimmte Sachen einfach auch erlebt haben. Und wenn wir die erlebt haben, können wir tatsächlich wachsen da drin. Wenn wir die noch nicht erlebt haben, ist das vielleicht genau die Anfrage. Willst du das erleben? Ja? Hast du geschmeckt? Hast du wirklich geschmeckt? Hast du erkannt, wie gütig Gott ist? Ja? Also, dieser Text, der spricht eigentlich sehr stark gegen zwei Lügen in unserer Gesellschaft. Die eine Lüge ist, selbstständig, selbstbestimmt zu sein. Und die zweite Lüge ist, du bist individuell. Du bist eigentlich, du musst dich um dich selber kümmern. Du musst dich um dich selber drehen. Du musst für dich selber Antworten finden. Ja? Und das Gegenteil, was hier beschrieben wird, ist eigentlich Nachfolge. Das ist das individuelle Nachfolge. Und Gemeinschaftspflege. Das ist das, wo steht, ihr seid gemeinsam ein auserwähltes Geschlecht und so weiter. Das ist genau das Gegenteil von Selbstbestimmung und Individualismus, das Nachfolge und Gemeinschaft. Verstehen wir uns als diejenigen, die geschmeckt haben? Haben wir geschmeckt? Dann gibt es eigentlich drei Schritte, die hier drin stehen. Als erstes, ich habe die mal markiert, als erstes zu ihm kommen, als zweites sich aufbauen lassen, erst schmecken, dann zu ihm kommen und dann sich aufbauen lassen. Das ist auch eine logische Reihenfolge. Man erfährt Gott als einen guten Gott, man schmeckt ihn als einen guten Gott. Man kommt zu ihm, indem man ihm fortwährend versucht nachzufolgen und lässt sich letztendlich auch aufbauen in eine Gemeinschaft hinein. Das zeigt mir auch relativ klar, dass Christsein mit dem individuellen Verständnis der heutigen Zeit gar nicht zu vereinbaren ist, sondern es hat was damit zu tun, dass man irgendwo als Stein eingemauert wird. Und wenn ich mich Gott hingebe, dann sagt er, welcher Stein über mir ist, welcher Stein links neben mir ist, welcher Stein rechts neben mir ist, welcher Stein unter mir ist. Ich bestimme nicht selber, wo ich in dieses Bauwerk eingebaut werde. Das macht der Baumeister. Und dann stellt sich die Frage, erlaube ich ihm das? Wieder eine Frage, erlaube ich ihm das? Dass er mich einbauen darf, wo er will. Aber das ist das, was Gott tun will. Er möchte, dass wir ihn schmecken, er möchte, dass wir zu ihm kommen und er möchte uns aufbauen als lebendige Steine. So, und diese Tatsache, die das dann hervorbringt, ein geistliches Haus, eine heilige Nation, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, das hat einen Grund, damit ihr nämlich genau das verkündet, was Gott ausmacht. Die Fähigkeiten, die Tugenden, das Besondere an ihm. Genau das, ihr von der Finsternis ins Licht versetzt worden seid. Genau das soll das zum Ausdruck bringen. Und das passiert eben nicht nur ausschließlich individuell, sondern das passiert über Gemeinde, das passiert über Gemeinschaft. Ich habe hier mal verschiedene Steine mir angeguckt. Man kann mit verschiedenen Steinen sehr unterschiedlich bauen. Ja? Da gibt es diese Art, Mauern zu bauen, oder es gibt diese Art, Mauern zu bauen. Da ist überhaupt kein Speis dazwischen. Die sind einfach Natursteine aufeinandergelegt. Und da gibt es eben diese Art, die Mauer zu bauen. Das ist eben sehr stark verbunden eben durch Speis. Also, wie auch immer verschiedene Bauwerke aussehen, wenn wir uns verstehen als lebendige Steine, dann lassen wir uns einbauen, wo immer Gott möchte, dass wir eingebaut werden. Ja, jetzt komme ich noch mal kurz zum Abschluss zu unserer Gemeindeentwicklung. Ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, was da jetzt auf uns zukommt. Und die Frage, die wieder sich daraus erstellt, ist, wollen wir eine kuschelige, angenehme Situation haben, wo wir uns wohlfühlen und wo alles nett ist, oder sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen, einen Preis des Loslassens, auch einen Preis des Einsatzes, wo wir rauskommen aus unseren Selbstverständlichkeiten, aus unserer Bequemlichkeit, aus unserer Komfortzone. Und wir beten ja, dein Reich komme. Und die Frage stellt sich, was trage ich denn dazu bei? Wir beten ja, dein Wille geschehe. Was heißt das denn? Wenn ich bete, dein Wille geschehe, was heißt das denn für mich? Ganz konkret, ganz persönlich. Was tun wir dafür, dass sein Reich kommt? Was bedeutet es praktisch, dass sein Wille geschehen soll? Wie sieht die Bereitschaft aus, sich als lebendigen Stein in dieses Haus einbauen zu lassen? Verantwortung zu übernehmen im Gebet, im Dienst, im Geben. All das sind Möglichkeiten, wo man das Gemeinsame stärken kann und selber davon auch profitiert. Und da sind wir immer wieder aufgefordert, bei all den Fragen, die Jesus uns stellt, und abzuwenden von unseren eigenen Annehmlichkeiten und von unserem eigenen Denken und auch sagen, Herr, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich will herausfinden, was dein Wille ist, und ich will in deinem Willen leben. Wenn wir tatsächlich in den Standorten mehr aktiv werden, und einige sind ja tatsächlich auch in die Standorte ganz bewusst hineingegangen, um da präsent zu sein, um da mitzuhelfen und so weiter, dann höre ich immer, ja, was ist denn mit Dorsten? Ja, ihr seid alle da. Wir können hier wirklich ganz toll gemeinsam Gemeinde entwickeln. Und auch hier ist es notwendig, dass die Bereitschaft, sich einzubringen, eher zunimmt als abnimmt. Man kann ja immer meinen, je größer so eine Gemeinde wird, umso mehr machen die das da schon. Ja. Aber glaub mir, Gott fragt dich, wo ist denn dein Platz in dem Ganzen? Wo ist dein Platz in dem Ganzen? Was ist deine Aufgabe in dem Ganzen? Ihr wisst von mir, dass ich nicht derjenige bin, der in irgendwelche Dienste reintreiben will. So nach dem Motto, wir müssen da irgendwie was machen. Der Sinn von einem Dienst in der Jüngerschaft, von Gottes Perspektive her, ist der zum Vorteil, zum geistlichen Wachsen, zum persönlichen Wachsen, zur persönlichen Weiterentwicklung. Dienst ist nicht irgendeine Arbeit, die man ableisten muss, weil das ja so erwartet wird. Sondern wir brauchen diese Einsicht, ist, wenn ich mich einsetze, dann ist genau das, was Gott zugesagt hat. Ich will dich segnen, damit du ein Segen für andere wirst. Das kann dann praktisch werden. Aber das rein theoretisch zu denken oder zu meinen, hilft uns keinen Schritt weiter. Das muss Hände, das muss Füße, das muss Münder kriegen. Und da ist jeder gefragt. Und da möchte ich jeden zu ermutigen, um seiner selbst willen. Also wir können gerne über das Wie sprechen, ja, aber bitte lass uns nicht über das Ob sprechen. Habt ihr das verstanden? Lass uns nicht darüber sprechen, ob wir dienen, sondern lass uns darüber sprechen, wie wir einander dienen. Da können wir gerne drüber reden. Da gibt es tausend und eine Möglichkeit. Das können wir alles besprechen. Aber lass uns bitte nicht darüber nachdenken, ob wir denn dienen sollen. Ich wünsche mir, dass wir auch hier in Dorsten immer diesen Blick behalten, dass Gott Gemeinde deswegen Botschaft, deswegen habe ich dann mit dem Botschafter so ein bisschen ausgekleidet, dass wir als Gemeinde ein Ausdruck sind von dem, was Gott ist, von dem, wie Gott ist, von dem, was er will. Dass wir tatsächlich wie so ein Sauerteig in unserer Umgebung, in dem normalen Teig dieser Welt sozusagen diesen Teig durchsäuern. Und das Reich Gottes sich durch jeden Einzelnen ausbreiten kann. Und da sind wir überhaupt nicht bei Veranstaltungen und Gottesdiensten, da sind wir bei unserem täglichen Leben. Unserem täglichen Leben will Gott uns gebrauchen, um wie ein Sauerteig einfach seine gute Wesensart zu vermitteln. Und ob Menschen das sofort erkennen oder nicht, spielt gar keine Rolle, sondern wichtig ist, ob wir in diesem Verständnis unterwegs sind, wie ein Sauerteig in dieser Welt zu sein. Das heißt, Sauerteig wird eingeknetet, der wird eingemengt. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass da irgendwas gestaltet werden soll und Gott derjenige ist, der das Ganze backt, dann sind wir der Sauerteig und lassen uns wiederum sehr passiv uns einkneten in diesen Restteig. Das heißt, eine Distanzierung von dieser bösen Welt da draußen ist überhaupt gar keine Option, sondern eine Bereitschaft zu sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich, gebrauche mich. Ja? Und wie gesagt, lass uns drüber reden, wie wir das machen, da können wir wirklich drüber reden, aber nicht, ob wir es machen. Das ist Gottes klare, ausgedrückte Absicht mit jedem von uns. Also lebendige Steine können an verschiedenen Standorten sehr verschieden zusammengesetzt werden. Hier sind es jetzt nur Mauern. Es geht um ein geistliches Haus, in dem Gott präsent sein will. Meine Frage am Anfang war, warum bist du hier? Wieso bist du hier? Da habe ich mir auch gestellt, die Frage. Und meine Antwort auf diese Frage ist, ich bin eigentlich nicht in erster Linie für mich hier. Ich bin nicht in erster Linie für mich hier. Auch wenn ich hier ganz viel profitiere davon, hier zu sein, und von euch so viel profitiere, in vielfacher Hinsicht, bin ich nicht in erster Linie meinetwegen hier. Sondern ich bin in erster Linie deswegen hier, weil ich glaube, dass Gott etwas machen will. Und da möchte ich gerne dabei sein. Da möchte ich gerne ein Teil von sein. Und ich möchte uns ermutigen zu sagen, ja, das will ich auch. Ich möchte gerne Teil von dem sein, von dem guten Plan Gottes, den er hat mit dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in meinem Umfeld, da wo ich arbeite, da wo ich zur Schule gehe, da wo ich in der Nachbarschaft lebe. Ja, ich träume wirklich davon, dass diese Stühle, die jetzt frei sind, relativ schnell wieder voll sind. Weil Menschen einfach erkennen, Gott ist ein guter Gott. Und es ist gut, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und es ist gut, von seinem Wort zu hören, weil das ist wie Nahrung. Das ist wie, ja, wie Brot des Lebens. Und das bringt mich dazu, in der Nachfolge Jesu wirklich zu wachsen. Und das wünsche ich mir tatsächlich, dass diese Stühle alle wieder voll werden. Und dann haben wir ein neues Problem und dann müssen wir wieder neu nachdenken. Ja? Problem, in Anführungszeichen. Ich möchte jetzt zum Abschluss beten und möchte uns wirklich einladen, in eine Antwort, in einen Zeitraum des Antwortens zu kommen. Weil was nützt das, wenn man sich klar macht in einem ganzen Gottesdienst, dass da Gott eigentlich ganz viele Fragen stellt, die uns in unserem Vertrauen herausfordern und man gibt ihm letztendlich keine Antwort. Ist ja auch Quatsch. Ne? Also ist ja irgendwie zwingend, dass wir jetzt auch eine Zeit haben, wo wir Gott antworten wollen. Seid ihr dabei? Vater, ich möchte danken dafür, dass du uns immer wieder herausforderst und dass du uns auch ermutigst, nicht so zu bleiben, wie wir sind. Ja, es ist immer wieder ein Kraftakt, über Veränderungen nachzudenken. Und wenn es die persönlichen sind und man die ganzen Hinderungsgründe so sieht, dann ist es besonders schwierig. Aber trotzdem sprichst du uns unglaublich viel Mut zu und Kraft zu und deine Gegenwart zu und ein Helfen in übernatürlicher Art und Weise. Sprichst du uns zu, wenn wir sagen, Herr, hier bin ich. Ich will dir glauben, ich will dir vertrauen und ich will, dass du mich tatsächlich veränderst, Herr. Und so bete ich jetzt, dass du kommst, Heiliger Geist, und uns an den Stellen, wo es wirklich jetzt wichtig ist und notwendig ist, eine Antwort zu geben auf die Fragen, die du stellst, dass wir die Antwort geben. Ganz ehrlich, unverschönt, unverblümt, ganz ehrlich. Ich möchte einfach jeden einladen, das nochmal so in der Stille jetzt zu bewegen und wirklich diese Frage, diese Hauptfrage, glaubst du mir für die ganzen Dinge, die ich genannt habe, wirklich zu bewegen. Man kann das ja auf verschiedene Art und Weise zum Ausdruck bringen. Eine Antwort kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Die kann so aussehen, dass man sie sozusagen stellvertretend einem Menschen gibt. Also man kann zu Gott beten, natürlich. Man kann Gott direkt eine Antwort geben, ganz klar. Man kann eben auch sozusagen in Zeugenschaft unterwegs sein und jemand anders auch sagen, ich habe Gott diese Antwort gegeben. Ich will einfach, dass du das weißt. Und diese Möglichkeit gibt es. Ihr sitzt hier beieinander, wendet euch eurem Nachbarn zu oder wie auch immer ihr das macht. Und sprecht das mal aus als ein Bekenntnis, was ihr wirklich da vereinbart habt mit Gott. Wisst ihr, wenn einer zugehört hat, ist das eine andere Nummer, als wenn man das nur so selber für sich vereinbart hat. Ihr kennt das, ne? Ihr habt euch so viel vorgenommen und das hat man so mit sich klar gemacht. Das ist ein Unterschied, ob man jemand anders gesagt hat, ich habe mir was vorgenommen. Das ist ein Riesenunterschied. Die Bibel spricht von dieser Zeugenschaft und von dieser Kraft, die da drin liegt. Ich möchte echt ermutigen, dieses Prinzip wahrzunehmen und jemand anders teilhaben zu lassen an eurem geistlichen Leben. Ganz ehrlich. Und wir haben gleich auch ein Gebetsteam hier und auch die stehen natürlich zur Verfügung in dieser Hinsicht, dass sie sagen, ich bin dein Zeuge. Ich stehe hier zur Verfügung als dein Zeuge vor Gott und vor der unsichtbaren Welt. Da kann man hingehen. Aber ihr könnt auch in den Reihen miteinander die Dinge klären. Ich möchte euch dazu einladen. Und die zweite Möglichkeit, wie wir Antwort geben können, ist, dass wir singen und dass wir es bewusst tun. Und dass wir in den Liedtexten Gott sagen, ja, das meine ich, das, was ich da jetzt singe, das meine ich. Ich glaube dir, ich vertraue dir, ich richte mich auf dich aus und ich rechne damit, dass du mein Herz veränderst. Und deswegen möchte ich das Musikteam bzw. die Jesus Jam Band mal nach vorne bitten, dass ihr uns jetzt nochmal in eine Zeit reinführt, wo wir Gott anbeten. Also nehmt diese Möglichkeiten wahr, redet mit Gott persönlich, nehmt Leute als Zeugen hinzu, betet Gott an in mit allem, was ihr habt, mit allem eurem Inneren. Meint es ehrlich. Das ist mein Aufruf heute eigentlich. Wenn ich alles zusammenfassen soll, dann ist mein Aufruf heute, seid ehrlich mit euch selbst, seid ehrlich mit Gott. Ja, und lasst euch die Fragen gefallen, die er stellt, und stellt sie euch selber. Lasst euch drauf ein. Amen.